ZIPFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia Pedro.
ZIPFM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am heutigen Dienstag, dem 7. Januar von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Wir berichten vom 30. Chaos Communication Congress, dem alljährlichen Hackertreffen in der BRD. Freiheit für Pussy Riot, ein Dokufilm über den Fall, hat Chancen auf eine Oscar-Prämierung. Die Klimaveränderungen lassen die Arktis eisfrei werden. Jetzt gibt es bereits Streit um die Ausbeutung der freigelegten Rohstoffe. Vom 27. bis 30. Dezember fand in Hamburg der 30. Chaos Communication Congress statt. Mehr als 9000 Hacker und Netzaktivistinnen kamen im Kongresszentrum direkt am Hamburger Dammtor zusammen, um zu diskutieren, zu podcasten, gemeinsam Mate zu trinken und zu hacken. Veranstaltet wird der Kongress alljährlich vom Chaos Computer Club, der mittlerweile etablierten Hackervereinigung in der Bundesrepublik Deutschland. Radio Dreieckland hat einen Blick auf einige der Themen gerichtet, die im Mittelpunkt standen.
Greetings, my friends. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable, and this is why you are here. And that's why I say thank you for coming to the 30th Chaos Communication Congress.
Vom 27. bis zum 30. Dezember vergangenen Jahres fand in Hamburg der 30. Chaos Communication Kongress statt. Mehr als 9000 Hacker und Netzaktivistinnen kamen im CCH direkt am Hamburger Dammtor zusammen, um zu diskutieren, zu podcasten, gemeinsam Mate zu vernichten und zu hacken. Die Veranstaltung ist längst über den deutschen Kontext hinausgewachsen. Bezeichnend dafür ist die Beschreibung des Veranstaltungsortes. Kongresszentrum Hamburg, Deutschland, Erde, Milchstraße. Die Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch, wobei ein Dolmetscherteam alle deutschsprachigen Beiträge ins Englische übersetzt. Selbstverständlich wurden auch zahlreiche Themen behandelt, die auf europäischer Ebene Relevanz haben. So berichtete das Mitglied des Europaparlaments Jan-Philipp Albrecht über die Fortschritte und Herausforderungen bei der europäischen Datenschutzrichtlinie.
European Data Protection Reform will not solve all the issues.
Die europäische Regelung wird nicht alle Probleme lösen. Aber es wird einheitliche Regeln geben und es wird bessere Datenkontrolle für uns geben. Und dies ist etwas Wichtiges, woran was ein Gewinn für uns ist. In Bezug auf Aufsicht der Geheimdienste empfehle ich nun wirklich, die EP-Inquiry-Hashtag zu beobachten, also die Untersuchung des Europäischen Parlaments. Und wir werden dies präsentieren oder abstimmen über diesen Bericht im Januar 2014. Was wir brauchen, ist eine gemeinsame Anstrengung für europäische IT-Fähigkeiten. Das betrifft also den gesamten Bereich der Hardware, vom Prozessorentwurf zum Betriebssystem. Ein freier und offener Zugang zu diesen Projekten hilft natürlich der Sicherheit. Eine wichtige Erkenntnis auch aus dem Talk über Verschlüsselung. Was wir außerdem brauchen, ist einen neuen Deal im digitalen Bereich. Wir müssen investieren in Privatsphäre und dies müssen also auch Politiker fordern. Und letztendlich ist es ein Riesenthema für die Demokratie. Es geht darum, unsere Selbstbestimmung zu sichern. Nicht nur Selbstbestimmung als Bürger in einer freien Demokratie, in einem Rechtsstaat, einer rechtsstaatbasierten Demokratie, zumindest in Europa und den USA. und vielleicht hoffentlich überall in der Welt und auch als Verbraucher in einem globalen Markt, der mehr und mehr unsere Selbstbestimmung wegnimmt, aufgrund von mangelnder Durchsetzung von Privatschutzregeln. Was wir also brauchen, ist eine Reform als Start einer digitalen Unabhängigkeitserklärung. Wir haben Datenschutzaktivisten in der ganzen Welt, die auf uns blicken, die auf die Europäische Union schauen. Wir haben Briefe von riesigen Bürgerrechtsgruppen in Nordamerika, dass wir weitermachen sollen, dass wir vorangehen sollen, denn sie denken, dass es nur die Europäische Union ist, die einen wichtigen Schritt voran machen kann, um ein Framework aufzubauen, einen Rahmen für den Datenschutz. Das ist die beste Chance, die wir heute haben.
And it's the best chance we get today.
Die Übersetzung, die ihr gerade gehört habt, ist übrigens die deutsche Audiospur, die der freiwillige Übersetzer des Talks zur Verfügung gestellt hat. Teilweise wurden nämlich auch englische Vorträge simultan ins Deutsche zurückübersetzt. Des Weiteren berichteten Thomas Lohninger von der österreichischen Initiative für Netzfreiheit gemeinsam mit Markus Deckedahl von netzpolitik.org über die europäischen Entwicklungen zur Netzneutralität. Zunächst erklärt Thomas Lohninger in einem Interview mit Fregi von Radio Verlora aus Hannover, was Netzneutralität eigentlich ist.
Also ein Netz ist neutral, wenn alle Datenpakete gleich behandelt werden. Das heißt, dass die großen Internetkonzerne mit ihren Diensten genauso schnell und wichtig übertragen werden wie mein Podcast, wie mein Blog, wie freie Radioinhalte. Das heißt, im Netz sind alle Daten gleich und das ist das Erfolgsrezept des Internets. Deswegen ist es groß geworden, weil es eben erlaubt, allen tollen neuen innovativen Anwendungen sich dieses Netzes gleichberechtigt zu bedienen.
Das Internet, wie wir es kennen, wird von privaten Interessen der Netzbetreiber und auch der Inhalteanbieter bedroht. Um das zu verhindern, gibt es verschiedene Initiativen für eine gesetzlich verankerte Netzneutralität. In Chile zum Beispiel ist es kein Problem, über das UMTS-Netz Radio zu hören. Aber auch in den Niederlanden oder Slowenien gibt es einen rechtlichen Schutz der Netzneutralität. Nun gefährdet eine Initiative auf EU-Ebene diese progressiven Gesetze.
Auf EU-Ebene ist die Debatte wirklich schon sehr konkret geworden. Wir haben einen Vorschlag für eine EU-Regulierung. Und der liegt jetzt auf dem Tisch und soll in unsagbar knapper Zeit, nämlich in den nächsten 2 bis 3 Monaten, abgestimmt werden. Und was da drin steht, ist die de facto Abschaffung der Netzneutralität. Damit wird es dann erlaubt sein, wirklich diese kommerziellen Priorisierungen zu verkaufen. Das heißt, da kann sich dann große Internetfirmen einen Vorteil erkaufen gegenüber allen anderen Angeboten im Internet. Die haben dann einfach die Überholspur für sich. Netzsperren stehen auch in diesem Regulierungsvorschlag drinnen. Danach können Provider, genauso wie damals in der Zensursula-Debatte, einfach ohne Gesetz und Richter hergehen und Webseiten sperren. Das geht ganz stark gegen jede Rechtsstaatlichkeit und auch gegen unsere Grundrechte. Und auch das Zweiklassen-Internet soll zementiert werden mit diesem Verordnungsvorschlag. Das ist erst im September veröffentlicht worden. Wir verfolgen dieses Dossier schon seit Beginn. Und am 27. Februar wird im Hauptausschuss, dem ITRE, abgestimmt darüber. Das heißt, wir haben nur die nächsten 2 bis 3 Monate, um noch etwas zu verändern, wenn die Zivilgesellschaft sich nicht aufrückt und aufsteht und hörbar macht, dann werden wir diesen Kampf verlieren und dann wird das Internet in Zukunft ganz anders aussehen.
Das Internet ist also in Gefahr und die Hacker aller Länder vereinigen sich in Hamburg, um ihre digitale Welt zu retten. Aller Länder? Nicht wirklich, denn obwohl der Kongress mittlerweile weitestgehend zweisprachig gestaltet wird, fühlen sich viele potenzielle KongressbesucherInnen nicht wirklich eingeladen, weil sie eben weder Deutsch noch Englisch gut beherrschen. Über diese Zugangshürden sprachen wir mit Rato, einem Hacker aus Brasilien.
Eu acho que essa é uma barreira muito forte pro público brasileiro, latino-americano. Eu não sei pras pessoas dos demais continentes que não falam.
Eine kurze Zusammenfassung von dem, was Rato gesagt hat. Im Endeffekt, es ist schon eine große Barriere, diese Tatsache, dass alles auf Englisch oder so gut wie alles auf Englisch stattfindet. Zumindest alle Inhalte sind irgendwann noch auf Englisch verfügbar. Für Leute jetzt aus Brasilien oder Lateinamerika, die sich für diesen Kongress interessieren, die haben im Prinzip keine Chance, ohne Englisch daran teilzunehmen. Sie müssen erst mal Englisch lernen, um dann irgendwie zu den Inhalten zu kommen.
Para outros idiomas, eu entendo que há essa preocupação no Congresso. Mas eu acho que esse é um problema mais geral da cena hacker. Existe uma barreira muito forte de entrada
Er hat sich trotzdem hier sehr wohl gefühlt, als er da war. Er kann auch Englisch, aber er sieht das auch nicht nur als ein Problem des Kongresses an. Also nicht der Kongress muss jetzt irgendwie sagen, wir übersetzen das alles nochmal live und so weiter, sondern er sieht das auch als eine gemeinsame Herausforderung in der Hackerszene, weil es gibt ja auch viele, die Englisch und Portugiesisch können, und da könnte man auch gemeinsam hinsetzen und sagen, okay, lass uns die wichtigsten Videos nehmen und die Untertitel dann ins Portugiesische übersetzen, um das eben auch zugänglich zu machen.
Talvez legendas ou traduzir ou fazer um resumo, né? Mas eu acho que é um esforço que deve melhorar com o tempo.
Es gibt also noch viel zu tun für die globale Hackergemeinde, um den Geheimdiensten und Internetmultis die Stirn zu bieten. Vielleicht wird es ja schon beim nächsten Kongress die Möglichkeit geben, eine weitere Sprache zur Veranstaltung hinzuzufügen. Die meisten Vorträge gibt es übrigens mittlerweile als Video auf der Plattform http://media.ccc.de zum Nachschauen.
Khodorkovsky, die Greenpeace-AktivistInnen und Pussy Riot. Das sind die bekanntesten begnadigten russischen Gefangenen. Sie alle kamen während der Feiertagszeit frei. Wladimir Putin zeigte sich gütig und gnädig. Dabei geht vergessen, warum diese Menschen überhaupt ins Gefängnis mussten. Der Fall von Pussy Riot zeigt, wenn in Russland jemand Autoritäten in Frage stellt, kann er oder sie kaum mit Gnade rechnen. Der britische Filmemacher Mike Lerner und der russische Regisseur Maxim Pozorowkin haben den Fall nun aufgerollt. Der Dokumentarfilm Pussy Riot, A Punk Prayer, läuft Ende dieser Woche beim Norient Musikfilm Festival in Bern. Er gilt als Favorit für den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Vom Regisseur Mike Lerner wollte das Freie Radio Rabe aus Bern wissen, wie er reagierte, als er hörte, dass Nadja Tolokonikova und Mascha Aljochina freikamen.
Well, it's sort of disbelief in a way, and it's an incredible moment. But it's also a very, in a way, quite a maddening thing, you know, that somehow the end of their story has been sort of set by and dictated by Putin, and who has decided after having served 95% of their sentence and having abused them in every way they possibly could to now show this mercy and this justice and this, you know, is a bit galling. And I'm sure I'm sure Pussy Riot will probably feel the same. I mean,
es war ein unglaublicher Moment und es hat auch etwas Verrücktes, dass ausgerechnet Putin entscheidet, wann diese Geschichte endet. Zuerst missbrauchte er sie und ließ sie 95% der Haft absitzen, dann zeigt er sich plötzlich von dieser gnädigen Seite. Ich bin sicher, auch Pussy Riot lassen sich nicht davon blenden. Ich habe gemischte Gefühle, es hat etwas Ärgerliches, aber es ist auch gut, dass sie nicht noch einen weiteren Winter im Straflager verbringen müssen. Das gleiche auch bei Khodorkovsky. Das Regime von Putin hat der Bevölkerung 10 Jahre lang gesagt, ihr müsst diesen Mann hassen. Auf einmal, wegen Weihnachten oder so, lassen sie ihn springen. Das Regime zeigt sich plötzlich gnädig. Man hört jedoch nicht einfach auf, eine totalitäre Diktatur zu sein, wenn man ein paar bekannte Personen freilässt. Ich hoffe, die Welt lässt sich nicht blenden. Putin will vor allem seine Popularität bewahren. Hier zielt er auf das internationale olympische Publikum. In Russland hat sich kaum jemand für die Greenpeace-Aktivisten, für Khodorkovsky oder für Pussy Riot eingesetzt. Die meisten Leute in Russland finden es gut, dass diese Menschen im Gefängnis waren.
The ever frostier relations between Putin and the rest of the Olympic world, because that's really all that matters.
You, with your film about Pussy Riot, are part of a campaign.
Sie sind Teil einer internationalen Kampagne, die für die Freilassung von Pussy Riot kämpfte. Sie haben einen Film über die Aktionen und den anschließenden Prozess gegen die drei Frauen gemacht. Sind Sie stolz darauf, ein bisschen mitverantwortlich zu sein für die Begnadigung von Pussy Riot?
I'm obviously proud of Pussy Riot and the incredible courage and intelligence and humor they've displayed, and I'm proud to have had any
Ich bin in erster Linie stolz auf Pussy Riot, auf den Mut, den Intelligenz und den Humor, den sie gezeigt haben. Ich bin stolz, dass ich eine Beziehung zu ihnen habe, aber der Film hat sicher keinen Einfluss gehabt bei der verfrühten Freilassung. Sicher hat er mitgeholfen, den Fall bekannt zu machen, leider aber haben Filme in diesem Fall nicht wirklich einen Einfluss gehabt.
Good or bad, would have really made much difference in this case.
You met the Pussy Riot, you were doing this documentary film about them. When you watch the film, they seem very tough, very strong, even though they're young.
Sie haben Pussy Riot getroffen. Im Film erscheinen die Frauen sehr charismatisch. Trotz ihrem relativ jungen Alter und dem totalitären System wirken sie sehr stark. Wie waren sie denn, als die Kamera nicht lief?
Well, sadly, we've only met Nadia and Masha in the context of their prison court ordeal, and so it's a bit, you can't really judge them on that. And as you say,
leider konnten wir Nadia und Masha nur im Gerichtssaal und im Gefängnis treffen. Deshalb kann ich das nicht ganz beurteilen. Sie zeigen enormen Mut, sie verstricken sich nicht in Widersprüche und weigern sich, klein beizugeben. Gleichzeitig zeigen sich Nadia und Masha auch von ihrer verletzlichen Seite. Sie sind normale Leute, die eine schreckliche Zeit mitmachen, insbesondere auch deshalb, weil sie von ihren Kindern getrennt wurden. Ich bewundere, dass sie sich trotzdem stark geben, ja, fast ikonisch. Aber es sind keine Maschinen, sondern Menschen. Und ich bin sicher, sie werden auch nach ihrer Freilassung nicht einknicken.
When they come out, I'm sure they'll be back on form soon enough.
You make us think when we watch your movie.
Ihr Film geht sehr nahe an Pussy Riot ran. Wie konnten Sie das bewerkstelligen? Sie konnten ja nicht einfach in ein russisches Gefängnis reinlaufen und sagen, hallo, ich bin Mike Lerner von der BBC und mache hier jetzt einen Film.
You can't just walk in and say, hi, I'm Mike Lerner from the BBC. Can I come in and film in a Russian prison?
Well, you try that and that doesn't work. The material in the film comes from a variety of sources.
Das habe ich tatsächlich versucht, aber es funktionierte nicht. Wir konnten Material von verschiedenen Quellen erhalten. Bei den Prozessen waren viele russische, auch staatliche Medien mit dabei und konnten das schön dokumentieren. Es ist ein Wunder, dass wir diese Aufnahmen benutzen durften. Selber hatten wir viel Glück und durften von sehr nahe filmen.
Sometimes you're lucky in these matters, you know, in terms of the film.
Were there dangerous situations?
Gab es denn auch brenzlige Situationen?
Not really. I mean, you know, the Russian authorities tend to leave foreign press alone mostly, and then we certainly weren't harassed in any way. And we were given, you know, access to the court, and as I say, access to lots of material and all that. I mean, they don't. The state doesn't see there's anything particularly embarrassing or.
Nicht wirklich. Die russischen Behörden lassen westliche Medien weitgehend gewähren. Wir wurden nicht an unserer Arbeit gehindert, wir hatten zu vielem Zugang. Der russische Staat schämt sich nicht. Im Gegenteil, er ist sehr stolz darauf, wie er mit dieser Situation umgeht. Er hat nichts zu verbergen und will zeigen, dass der Prozess fair verläuft. Und dass Pussy Riot die Bösen sind. Der Film kann ja auch eine abschreckende Wirkung auf die russische Bevölkerung haben.
Encourage people to do that. In fact, encourages them to, you know, admire them and think why the state is punishing them in this way, given what it is that they are and what they say. So, in my view, I mean, they may disagree.
Die Arktis wird wahrscheinlich schon in wenigen Jahren über die Sommermonate eisfrei sein, das prognostizieren WissenschaftlerInnen. Und damit wird dieser Teil der Erde für die Schifffahrt und die Rohstoffausbeutung interessant. Das birgt Konfliktpotenzial und verlangt nach klaren Regeln. Ob es diese gibt und wer die Akteure sind, dazu hat sich das Rostocker Lokalradio Loro mit Alexander Prölz unterhalten. Alexander Prölz ist Professor für Völker- und Europarecht an der Universität Trier. Wie aktuell diese Thematik ist, zeigt der Ende des vergangenen Jahres von Kanada formulierte Anspruch auf Erweiterung seines Gebiets am Polarmeer. Dieser Anspruch soll nunmehr von den eigenen Landesgrenzen bis zum Nordpol reichen, denn Kanada ist der Auffassung, dass sich sein Unterseegebirge wirklich bis an den Nordpol erstreckt. So wurde das bei der zuständigen UN-Kommission beantragt. Russland kündigte postwendend den Ausbau seiner Militärpräsenz in der Arktis an.
Professor Prölz, der Protest der Umweltorganisation Greenpeace vor einer russischen Ölplattform hat sicher vielen Menschen die Arktis wieder etwas mehr ins Bewusstsein gerückt. Was eigentlich ist die Arktis?
Allgemein wird in der Geografie unter mit dem Wort Arktis das Nordpolarmeer und die Territorien, die dieses Meeresgebiet umgeben, verstanden. Politisch wird es dann schon schwieriger, weil es einen inneren Kreis von Anrainerstaaten gibt, die sich für in besonderer Weise für zuständig für die arktischen Gegebenheiten halten. Andere Staaten der Region sehen sich aber genauso in der Pflicht und im Recht. Und vor diesem Hintergrund könnte man sagen, gibt es mehrere verschiedene Kreise von arktisch interessierten Staaten, weshalb also dann auch der politische Begriff differenziert ausfallen muss.
Welche Kreise wären das?
Man spricht immer von den 5 zentralen arktischen Staaten. Das sind zum einen die USA, zum anderen Kanada, Russland, Norwegen und Dänemark. Dänemark für die Insel Grönland, die ja jedenfalls noch zum dänischen Territorium gehört. Das heißt also diejenigen Staaten, die unmittelbar an das Nordpolarmeer angrenzen. Aber wenn man jetzt den Kreis etwas weiter Richtung Süden zieht, dann spielen natürlich auch Staaten wie Island, Finnland, Schweden und andere eine gewisse Rolle, die aber, was das Rechtliche anbelangt, nicht in derselben Position sind wie die 5 zentralen arktischen Staaten.
Unter dem arktischen Eis lagern ja bekanntlich gigantische Rohstoffvorkommen, vor allem Öl und Gas. Wenn das eintritt, was Wissenschaftler voraussagen, werden das Polarmeer bald weitgehend eisfrei und die Rohstoffvorkommen dann auch zugänglich sein. Wem gehören diese Rohstoffe? Wer darf Anspruch darauf erheben?
Im Grundsatz ist das bereits geregelt. Die entsprechenden Vorgaben sind enthalten in einem Regelungskomplex, den man das internationale Seerecht nennt. Dieses internationale Seerecht besteht vor allem aus einem völkerrechtlichen Vertrag und das ist das UN-Seerechtsübereinkommen. Und dieses Übereinkommen der Vereinten Nationen, das weist jedem Küstenstaat gewisse Meereszonen als Einflusssphäre zu. Und dazu gehört unter anderem eine Zone, die bis zu 200 Seemeilen von den Küsten hinaus auf das Meer reichen kann. Was den Meeresboden anbelangt, wo ja die Ressourcen lagern, kann das sogar noch weiter hinausgehen. Und in diesem Gebiet darf dann nur der jeweils betroffene Küstenstaat die dort lagernden und lebenden Ressourcen bewirtschaften und ausbeuten. Das heißt, im Grundsatz ist eine eindeutige Zuordnung erfolgt. Das große Problem, und das ist auch ein Hauptstreitpunkt, was die Arktis anbelangt, ist, dass die Ausdehnung dieser unterseeischen Gebiete über 200 Seemeilen hinaus von ganz spezifischen geologischen und hydrographischen Gegebenheiten abhängen. Und ob die vorliegen oder nicht, das ist noch nicht klar.
Wenn sich nun Rohstoffe außerhalb dieser von den Anrainerstaaten beanspruchten Zonen befinden, also in der inneren Arktis, wer hat dann einen Anspruch darauf?
Hinter bzw. jenseits derjenigen Räume, die einzelnen Küstenstaaten zugeordnet sind, liegt der sogenannte Tiefseeboden. Dieses Gebiet ist keinem einzelnen Staat zugeteilt, sondern der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Es existiert eine internationale Organisation mit dem Namen Internationale Meeresbodenbehörde. Und diese Meeresbodenbehörde ist zuständig für die Bewirtschaftung der Ressourcen des Tiefseebodens. Das bedeutet, wenn ein Konsortium oder auch ein einzelner Staat irgendwann Tiefseebodenbergbau betreiben will, was natürlich im Zentrum der Arktis dann doch noch in ferner Zukunft liegt, dann müssen gewisse Abgaben geleistet werden und die Meeresbodenbehörde muss dann anhand eines gerechtigkeitsorientierten Schemas die Einkünfte verteilen unter besonderer Berücksichtigung der Interessen der ärmeren Staaten.
Wo Sie gerade von ärmeren Staaten reden, auf dem arktischen Festland leben ja auch verschiedene indigene Völker wie die Inuit oder Tschuktschen. Deren natürliche Lebensweise wird sich mit dem Rückgang des arktischen Eises dramatisch ändern. Welches Mitspracherecht haben diese Völker eigentlich, wenn es um die Nutzung arktischer Ressourcen geht?
Die indigenen Gemeinschaften haben im Völkerrecht einen besonderen Status. Der ist aber vergleichsweise weich, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, es gibt verschiedene politische Absichtserklärungen, die im Rahmen der Vereinten Nationen abgegeben wurden, wonach also insbesondere die Interessen der indigenen Gemeinschaften etwa im Zusammenhang mit dem Abbau von Ressourcen zu berücksichtigen sind. Aber viel Greifbares hat sich bislang in dieser Hinsicht nicht getan. Die indigenen Völker sind allerdings jedenfalls mit repräsentiert, sei es über einen Beobachterstatus, sei es über ihre Heimatstaaten im sogenannten Arktischen Rat. Das ist ein politisches Gremium, das sich mit allen arktischen Fragen befasst. Und dem gehören auch nicht nur die 5 zentralen arktischen Staaten an, sondern etwa auch Finnland, Schweden, Island. Und in diesem Gremium gibt es spezifische Arbeitsgruppen, die sich unter anderem mit der Wahrung der Rechte der indigenen Völker befassen. Aber wie gesagt, das ist alles nur politisch, es ist nicht rechtlich bindend. Und insofern ist das schon eine sehr ernsthafte Frage, wie man damit in der Zukunft umgeht.
Greenpeace wollte mit seinem Protest ja darauf aufmerksam machen, dass durch die zunehmende Nutzung der Arktis deren Ökosystem Schaden nehmen könnte. Reichen die rechtlichen Vorgaben des internationalen Seerechts eigentlich aus, um diese Befürchtung zu zerstreuen?
Das UN-Seerechtsübereinkommen, das enthält Vorgaben zum Meeresumweltschutz, die gerade auch für die Arktis anwendbar sind. Die sind aber konkretisierungsbedürftig. Für den Bereich des Nordatlantiks bis zum Nordpol gibt es einen regionalen, spezifischen Vertrag, der sehr strenge Schutzvorgaben enthält. Für die anderen Gegenden ist das bisher noch nicht der Fall. Auch hier spielt der Arktische Rat eine Rolle, indem er Umweltprogramme und Maßnahmenprogramme aufgelegt hat, die zum Beispiel den Zustand der arktischen Umwelt beobachten sollen. Aber erneut, der Arktische Rat ist ein politisches Gremium und kann kein bindendes Recht erlassen, sodass sich für die Zukunft schon die Frage stellt, ob es vielleicht erforderlich sein könnte, einen spezifisch der arktischen Umwelt gewidmeten völkerrechtlichen Vertrag zu schließen. Allerdings zeigen bislang jedenfalls die Anrainerstaaten daran überhaupt kein Interesse, sondern verweisen auf die Tätigkeiten des Arktischen Rates und im Übrigen auf die bereits existierenden, wenn auch sehr weichen Verpflichtungen, die sich aus dem UN-Seerechtsübereinkommen ergeben. Meine Prognose wäre, dass es sehr schwierig zu erreichen wird, hier zu einem speziellen Schutzstandard zu gelangen. Meine Befürchtung ist diejenige, dass erst etwas passieren muss, bevor solche Bestrebungen dann tatsächlich in die Tat umgesetzt werden.
Letzte Frage, Herr Professor Prölz. Wenn Sie ein Bild malen sollten von der Arktis in 30 Jahren, wie würde das aussehen?
Naja, dieses Bild würde natürlich insofern, wie soll ich sagen, ein deprimierendes sein, als dass zunächst einmal feststeht, dass jedenfalls in den Sommermonaten der arktische Eisschild sich drastisch verringert hat, wenn er denn überhaupt noch da ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich prognostiziere, dass die Arktis in der Tat genutzt werden wird. Ich glaube nicht, dass diese Entwicklungen noch aufgehalten werden können. Meine Hoffnung ist, dass es gelingt, im Vorhinein Regelungen zu schaffen, die gewährleisten, dass Ressourcenabbau einem strengen Schutzregime unterworfen wird. Ob ich allerdings das prognostizieren würde als voraussichtlich, da würde ich dann doch eher zurückhaltend sein. Ich glaube aber, und das will ich vielleicht zum Schluss nochmal sehr deutlich machen, was ich nicht glaube, ist, dass es in der Arktis zu einem Konflikt um Ressourcen kommt, der das Parkett des Diplomatischen verlässt. Und das hat damit zu tun, dass mein Eindruck schon ist, dass alle Akteure und insbesondere die 5 arktischen Staaten sich ihrer Verantwortung insgesamt bewusst sind. Sie haben bereits eine auch der Beruhigung der Weltöffentlichkeit dienende Erklärung gemeinsam verabschiedet, in der sie sich dazu bekannt haben, alle potenziellen Streitigkeiten friedlich zu lösen. Und da wäre ich dann doch optimistisch. Bislang, das würde ich gerne schlussfolgern, kann man sagen, dass die bisherigen Geschehnisse im Prinzip durchgehend im Einklang mit den völkerrechtlichen Vorgaben stattgefunden haben. Dass man das natürlich politisch bedauern kann und insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Umwelt bedauern kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nachlesen könnt ihr uns auf unserer Webseite zip-fm.net und morgen kommt zip-fm dann aus Bremen. Bis dann. Tschüss.